Teamtime.
Hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Und ja, damit auch willkommen zu einer Folge, bei der wir nicht nur einen Blick auf die Zukunft werfen, sondern auch auf ein ganz aktuelles Thema, Smart Cities. Und mein heutiger Gast ist Nicolas Fröhlich. Hi, Nico.
Hi, grüß dich.
Ja, du bist Manager für Smart City Solutions bei Bechtle und Bechtle ist, ja, ich sag mal, ein führender IT-Dienstleister und Partner für digitale Transformation. Und ja, das Unternehmen bietet innovative IoT-Lösungen, also Internet of Things-Lösungen an und bietet auch Unterstützung für Kommunen an auf ihrem Weg zu Smart Cities. Und genau, da bist du auch seit 7 Jahren unterwegs als erfahrener Guide durch den Smart City-Dschungel, so nennst du das ja immer, und berätst da auch Chief Digital Officers und ja, erklärst ihnen, wie sie diesen Wandel eben hinbekommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ich mich auch.
Ja, also ist ja eine interessante Rolle, Smart City Solutions Manager. Da würde mich natürlich erstmal interessieren, wie sieht da dein Arbeitsalltag aus?
Tatsächlich sehr kunterbunt gemischt, weil das ist ja auch bei der Bechtle so ein neues Geschäftsfeld. Also was heißt neu? Circa 2 bis 3 Jahre. Und bei so einem großen Konzern dauert es natürlich, bis das in die Masse wächst. Und deswegen mache ich aktuell von Vertrieb, Marketing, bisschen aber auch Consulting und auch Lösungsdesign und schaue, dass ich dann die richtigen Partner platziere und auch die Lösung implementieren lasse. Also sprich, erstmal mache ich eine One-Man-Show, jetzt sind wir mittlerweile zu dritt. Ich mache ja auch noch IoT in der Produktion und Logistik, baue ich tatsächlich auch in Stuttgart auf. Das muss man mal wissen, Bechtle ist 80, 85 Systemhäuser und ich arbeite quasi in Stuttgart in eins davon und bin auch für die Region Stuttgart verantwortlich, aber kann auch überregional eingesetzt werden. Und tatsächlich, ich nehme die meisten Kundentermine einfach an, wenn sich irgendeine Stadt zu Smart City interessiert, beziehungsweise mal schnuppern möchte, was die Bechtle überhaupt anbietet. Dann mache ich klassische Pre-Sales-Tätigkeiten, aber dann auch berate ich Städte. Mein größtes Projekt gerade ist jetzt auch bei der Stadt Stuttgart, wo ich der Projektleiter und auch so der Technologie-Impulsgeber für Smart City bin. Das heißt, die wollen einen Smart City-Masterplan, eine Smart City-Strategie erstellen. Und da bin ich quasi mit 2 anderen Partnern, mit denen ich total gerne zusammenarbeite, gerade am Start seit einem halben Jahr. Und das geht jetzt auch noch bis Juli. Genau. Und dann ist halt, dass ich versuche, wenn wir noch keine Leistungen haben, schaue ich einfach, dass wir den richtigen Partner haben. Das ist dann auch diese Dschungelkomponente. Meistens kommen die Kommunen auf mich zu, sagen, ja, sie wollen irgendwas, das machen sie machen, haben irgendein Problem. Ich nehme die Anforderungen auf, mache da manchmal noch ein Lösungsdesign. Das ist so meine Lieblingsart von Workshops, dass ich für diese innovativ herangehe und sage, okay, ihr habt die und die Herausforderung, ihr braucht die und die Lösung. Dann schaue ich, ob es das auf dem Markt gibt. Und wir haben ein riesen Partner-Ökosystem und dann rede ich quasi auch mit unseren Partnern, ob wir das auch so anbieten können und wie wir dann quasi, wer welche Leistungen macht. Meistens wir, dass wir den Vertrieb generell machen, aber dann halt auch schauen, dass die, wenn eine Lösung, eine IoT-Lösung, LoRaWAN, Sensorik eingesetzt werden, das, was wir einkaufen, dort implementiert wird und wir übernehmen dann quasi auch den Betrieb oder ähnliches. Und das genau mache ich jetzt bei der Bechtle seit knapp über 2 Jahren. Genau, und es ist kunterbunt gemischt und Führungskraft bin ich jetzt auch seit 1,5, 2 Jahren, genau. Also fachlich und ja, das wachse ich auch gerade rein und macht mir auch sehr Spaß.
Cool. Das heißt, es ist auch ein wachsender Bedarf da, wenn ihr jetzt schon zu dritt seid. Und mit was für Anforderungen kommen dann die Kommunen oder auch Städte auf dich zu? Also vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel so nennen.
Genau. Das, was gerade am meisten angefragt wird, sind tatsächlich Automatisierungslösungen. Also sprich, jeder kennt das, die Online-Formulare bzw. PDFs, was ja schon für manche digital ist. Muss jemand von einem PDF quasi in ein Fachverfahrenssystem übertragen. Also wenn du dich quasi ummeldest, füllst du ein Formular aus. Diese Ummeldung muss ja irgendwo hinterlegt werden in irgendein System. Und dann musst du wirklich nur Copy und Paste drüber machen. Und das muss kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin machen, sondern das kann quasi auch ein Bot machen, den du quasi entwickelst. Aber das ist, was ich anfrage. Jetzt sind es Chatbots ganz viele, die immer mehr angefragt werden. Jetzt hatte ich auch eine Anfrage für eine App zum Beispiel. Und gestern sogar ganz aktuell, genau, bei einer Kommune, die haben gesagt, ja, sie haben globale Datenplattformen, aber sie, ja, es ist eine Drehscheibe, wo du alle Daten finden kannst. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin oder auch andere Akteure der Stadt könnte quasi darauf zugreifen, wenn er die Rechte hat. Aber man will eigentlich diese Daten nutzbar für die Bürgerinnen und Bürger machen. Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen ein fancy Dashboard haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Dashboard bringt dem Bürger nichts, außer zu wissen, wie die Luftqualität ist oder vielleicht, was für ein Wetter draußen ist. Aber dann nimmt er eh eine ganz andere App, du musst ihm quasi ganz andere Leistungen bringen und dann haben jetzt ausgemacht, dass ich einen Workshop mit denen gemeinsam mache, dass wir mal über 3 Tage innovativ mal wirklich Bürgerinnen und Bürger befragen, was sie denn brauchen, wo sie ihre Schwachstellen haben und wo Daten dann auch tatsächlich helfen können. Und das sind so verschiedene Themen da. Also es ist wirklich kunterbunt von Sensorik, LoRaWAN bis Apps, bis urbane Datenplattformen und vor allem Automatisierung kommt immer mehr und mehr, genau.
Cool. Und du hast ja schon gerade gesagt, du führst ja dann auch Workshops durch. Wie leitest du da die Gruppen an, auch lösungsfokussiert zu denken? Weil oft kommen sie ja mit dem Problem und sagen, okay, das funktioniert halt hier nicht. Ne? Wie kommen wir das hin? Was nutzt du da für Tools oder Methodiken auch?
Genau, also ich liebe die Moderation von Workshops. Also ich finde es vor allem immer ganz spannend, Leute, die interdisziplinär sind, zusammenzubringen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Das ist ja Smart City generell immer. Also du hast das Fachamt für Mobilität, die wenig Ahnung von wirklich Smart City-Lösungen haben. Dann hast du den Digitalisierungsbeauftragten, dann hast du noch die IT und die sollen dann quasi im Sinne des Nutzers herausfinden oder der Nutzerin herausfinden, was sie eigentlich entwickeln sollen oder brauchen oder einkaufen sollen. Und ich arbeite da vorwiegend tatsächlich mit der Design Thinking Methode mit dem Ansatz, also erstmal schauen, was ist das Problem? Haben wir alle das gleiche Verständnis für das Problem? Dann schauen wir mal, wer sind unsere Nutzerinnen und Nutzer? Da brauche ich dann immer Personas oder regelmäßig Personas oder Empathy Maps. Und dann schauen wir mal, okay, was sind die wirklichen Pain Points? Und dann gehen wir wirklich erst dann in das Lösungsdesign rein, dass man halt Brainstorming macht, von Piraten-Brainstorming bis die Walt Disney Methode, dass man halt dann wirklich andere Blickwinkel bekommt. Und auch dann dementsprechend daraus Prototypen erstmal skizziert, malt, damit die schon mal so ein grobes Anforderungsprofil haben, weil Kunden müssen immer ausschreiben. Und da haben sie schon mal so einen ersten Prototypen, sei es auf Papier, und können das dann daraus ableiten, wie die Anforderungen technologisch auch sein sollen. Genau, das ist ein Ansatz, was ich auch ganz viel mache, sind Prozessanalysen. Das ist, ja, ich mache das immer sehr interaktiv, also ich bin relativ faul, was ich hier nicht die ganze Zeit reden möchte. Und durch die Methodik, wenn die Leute dann ins Reden kommen, da gibt es verschiedene Ansätze, lockere Aufwärmübungen, also manchmal spiele ich Schere, Stein, Papier mit den Leuten, das finde ich dann immer ganz witzig und dann geht es wirklich so, dass man das, eine Methodik, die ich jetzt auch immer mehr und mehr nutze, ist das Expert-Interview, das hat quasi einer, der sich mit der Thematik sehr gut auskennt, wird quasi von ein oder zwei Leuten aus der Gruppe interviewt mit bestimmten Fragetechniken, die wir quasi gemeinsam erarbeitet haben und Person 3 oder 4 machen sich quasi Notizen und dann müssen sie mal rausschreiben, hau mal wieder, wie könnten wir folgendes Problem lösen? Das müssen die quasi aus dem Gespräch rausholen. Da hast du manchmal schon 10, 15 Problemansätze und dann kann man quasi auch ganz gut priorisieren. Das mache ich vor allem in der Automatisierung, dieses Expert-Interview, dass dann wirklich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die wirklich mit dem Bürgerinnen und Bürger interagiert und versucht, den Prozess zu durchleben, da würde ich genau beschreiben, was machen die Leute, was kommt rein, welche Art von Dokumenten kommen rein. Und das ist dann wirklich das einmal komplett zu durchdenken, fällt denen ja schon oft schwer, weil es halt in ihrer Routine sind. Und dann merkst du, okay, manchmal ist der Prozess eh schon völlig bekloppt aufgebaut. Und manchmal ist es okay, ja, die sind gesetzlich dazu verpflichtet, diesen Prozess genauso zu machen. Aber der Bot könnte quasi diese manuellen Aufgaben einfach komplett abnehmen. Und das finden wir dann eben raus, wenn wir den Prozess einmal aufgemalt haben. Das siehst du wirklich so, der Punkt, der Punkt, der Punkt. Und dann arbeiten wir die Punkte aus, mit welcher Lösung das dann quasi automatisiert werden könnte. Genau, so gehe ich quasi bei meinen Workshops aktuell vor.
Ja, danke für den kleinen Blick so in deinen Methodenkoffer. Also hört sich auf jeden Fall auch nach Spaß an.
Ja, das schon.
Wenn du da so verschiedene Methodiken nutzt, ich glaube, das hilft dann auch, dass man mal eine andere Denkweise kommt und nicht immer so auf das Tagtägliche guckt, wie du ja auch sagst. Ne? Man ist ja so in dem Aufgabenbereich drinne und guckt dann immer nur auf einen Punkt drauf. Und wenn du da andere Methodik mal reinbringst, dann bringt es auch mal neue Lösungsansätze hervor.
Ja, definitiv. Also man merkt auch, dass die Kommunen, die Mitarbeiter, manche kennen diese Art von Workshop, aber eigentlich, sagen wir mal, 95% überhaupt nicht. Und für die ist es immer so die ersten 15, 30 Minuten, da kommt quasi ich halt rein, der ein bisschen locker drauf ist, der nicht mit dem klassischen Bechtleranzug da ist, sondern halt meistens mit meinem Jeanshemd. Und dann schaue ich so an, okay, und der will mit uns halt einen Prozess auseinandernehmen. Und dann lache ich halt auch noch viel und motiviere die dazu. Und dann merkst du schon, dass die sagen, okay, könnte ganz lustig werden, aber vielleicht auch nicht. Und dann hast du quasi ganz alteingesessene Leute, die finde ich mal ganz witzig zu knacken, die am Anfang total dagegen sind. Boah, ja, schon wieder so ein Workshop, geben wir wieder Geld aus. Und mein Ziel ist immer wirklich, dass wir ein Ergebnis produzieren. oder weißt, okay, das können wir als nächstes machen oder mit der Lösung sind wir zufrieden, damit können wir weiterarbeiten. Und meistens, die am Anfang so oft da querschießen, die meinen, die wissen, wie der Hase läuft, und auch meistens, die am Schluss ja am meisten Bock haben, auch weiterzumachen. Also einer hat auch mal gesagt, so, sie hat gerade keine Lust mehr, zurück ins Büro zu gehen, sie würde gerne noch mehr Workshops einfach machen, weil wir da bessere Ergebnisse erzielen als wie in 6 Wochen Diskussion. Also das ist dann schon ein schönes Feedback.
Okay, das ist ja ein sehr schönes Feedback dann.
Absolut, ja.
Ich glaube auch, wenn du da auch Leute aus Behörden hast, ich meine, das ist ja jetzt ein Klischee, aber wie du schon sagst, die sind ja an diesen Prozessen gebunden, an diesen rechtlichen Vorgaben und dann wird gesagt, nee, das geht wieder nicht, weil da haben wir Formular XY und Vorgabe dies und das so, ne? Und dann ist es, glaube ich, wirklich ganz interessant, das mal ja auch ja, von anderen Sichtweise zu sehen und zu sagen, nee, es kann irgendwie ein Chatbot oder was auch immer anderes ersetzen, dass sich die Leute darauf auch einlassen. Also das ja, zeichnet dich ja dann auch aus, wenn die Leute sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf den Prozess ein und gestalte das jetzt auch mal in eine andere Richtung, ne?
Absolut, ja. Also es sind viele Klischees, werden auch erfüllt, aber halt einfach auch durch das ganze System bedingt. Also die Leute, ich mag die alle unheimlich gerne und sowas. Und das ist ja, macht viele werden so, ah, du arbeitest bei der Verwaltung, dann ist man schon so völlig genervt, also wow, nichts Spannendes und sowas. Aber tatsächlich, wenn man dann bedenkt, was sie für eine Arbeit eigentlich leisten, damit der Staat funktioniert und auch oft einfach alleine gelassen werden und trotzdem die Motivation finden, noch weiterzuarbeiten, das ist dann schon eigentlich bewundernswert. Und viele machen das tatsächlich jetzt nicht nur, oh, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz und ich könnte eigentlich, wäre mir eigentlich völlig egal, was ich mache. Das sehe ich bei den wenigsten. Also die haben tatsächlich diesen Wunsch einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger sich glücklich in der Kommune auch fühlen. Also das merkst du schon. Die haben es bloß manchmal selber vergessen. Ja, das merkt man. Ja.
Dann ist ja gut, wenn du sie daran erinnerst.
Genau.
Du hast vorhin schon so LoRaWAN erwähnt und du bist ja auch bei LinkedIn sehr aktiv, finde ich. Du postest da auch immer sehr interessante Sachen. Ein Beitrag war mal zu Smart Cities in Schulen und da hast du auch verschiedene Lösungen ja, beleuchtet, IoT und LoRaWAN. Jetzt hast du ja vorhin schon ein Beispiel genannt. Vielleicht hast du noch ein weiteres Beispiel, wie man zum Beispiel LoRaWAN nutzen kann, damit das Zusammenleben auch ja, irgendwie schöner wird.
Genau, damit das Leben schöner wird. Also LoRaWAN im Grundsatz ist ja eigentlich eine Mobilfunktechnologie. Du hast quasi einen Router, ein Gateway, das kannst du aufs Rathaus stellen. Das strahlt dann relativ weit und auch durch Beton durch. Und du kannst halt relativ viele Sensoren anbinden. Es ist nicht wie du das mit einem WLAN-Router zu Hause hast und gehst dann quasi 5 Meter außer Haus, dann hast du schon keinen Empfang mehr. Das ist halt bei LoRaWAN nicht. Aber du kannst halt immer nur kleine Datenmengen übertragen. Da kannst du zum Beispiel Parkplatzsensoren anbinden oder einfach weißt, wie ist der Belegstatus. Oder für Behinderte, das ist meistens so das Paraparking, was auch Stuttgart macht, dass einfach Leute mit Einschränkungen schauen quasi nach, okay, der ist frei, der Behindertenparkplatz, dann fahre ich auch dort direkt hin oder der ist belegt, dann schaue ich quasi, wo der nächste auch ist. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Ich überlege gerade tatsächlich, was das Zusammenleben fördert. Das ist dann, du kannst Luftqualitätssensoren über LoRaWAN übertragen, du kannst auch Verkehrskameras, obwohl ich jetzt nicht. Da fällt mir das über LoRaWAN zu machen, aber du kannst ja dann durch die Daten, die du sammelst, dann erst den Mehrwert generieren. Also wenn du zum Beispiel Luftqualitätsdaten hast, das heißt dann deine Feinstaubbelastung, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, dann kannst du zum Beispiel schon Hitzeinseln in deiner Stadt identifizieren. Das sind ja meistens diese Marktplätze, die sind so 100, 150 Meter groß, oft komplett asphaltiert und wenn dann Leute drüber laufen, vor allem ältere Leute oder auch Kinder, die sind bei der Hitze schnell erschlagen, kippen teilweise auch um. Und das möchte man ja eigentlich vermeiden, und das will ja eigentlich keiner. Und da muss man ja quasi Bäume machen oder die Verschattung anders machen, dass man Gebäude, die vielleicht abgerissen werden sollen, anders baut, damit ein großer Schatten kommt. Und erst durch diese Daten, die man gewonnen hat, kann man diese Hitzeinseln identifizieren und daraus kann man dann quasi neue Stadtmodelle machen. Sagen, okay, da kommen jetzt noch 10 Bäume hin, auch noch 3 Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Wenn man eine ganz angenehme Stadt ist, dann baut man noch einen Wasserbrunnen hin, wo die Kinder spielen können. Und dann hast du wieder neuen belebten Orten Platz. Und das Schöne dabei ist eigentlich auch, dass dann auch der Einzelhandel davon profitiert, weil das ist immer so ein Klischee. Je mehr Parkplätze ich habe, desto mehr Umsatz macht der Einzelhandel. Das stimmt nicht. Die Leute geben bestimmt mehr aus, wenn sie quasi durchschlendern, pro Person. Und das hat man jetzt in mehreren Städten von New York, aber auch von kleineren Kommunen mit 40.000 Einwohnern festgestellt, dass diese Innenstadtplätze besser sind als Durchgangsverkehr tatsächlich. Und so kann man durch LoRaWAN, wenn man einfach ganz viele Daten hat, messen. Also du kannst auch Wasserqualität messen, wie Sauerstoffgehalt, dass halt dein See nicht Blaueigen bekommen, so heißt es genau. Du kannst deine Bäume damit messen, wann die gegossen werden müssen. Daher, also, das ist super viel einsetzbar, tatsächlich, LoRaWAN.
Das ist ja auch gut. Also da freuen sich ja die Gärtner.
Genau, du kannst auch selber alles kaufen. Das ist auch das Schöne, ja.
Und jetzt so verglichen, du hast jetzt gerade schon New York angesprochen, mit anderen Ländern auch. Wie weit sind wir da so im Smart City-Bereich? Also
Kommt
Deutschland
drauf
auf
an.
Deutschland betrachtet so, ne?
Ja, also wenn man uns weltweit vergleicht, dann sind wir vielleicht Mittelfeld. Vergleichen wir uns europaweit, dann sind wir schon eher hinteres Mittelfeld, wenn nicht fast teilweise Schlusslicht. Also vor allem was die Verwaltungsdigitalisierung betrifft, das nennt man immer Estland, Lettland, Dänemark, Schweden, die sind da deutlich weiter. Also in Estland, ich verwechsel Estland oder Lettland, eins von beiden, da musst du bloß noch für zwei Fachverfahren, glaube ich, für den Kauf einer Immobilie sowie auch für den Ehevertrag oder für die Eheschließung nur noch vor Ort ins Rathaus. Alles andere kannst du remote machen und hast dann, die speichern sich ja auch die Daten, damit du nicht fünfmal das gleiche ausfüllen musst. Die gehen auch proaktiv, wenn dann zum Beispiel ein Personalausweis ausfällt, dann sagen die, hey du, der Ausweis ist in einem halben Jahr ausgelaufen, willst du einen neuen beantragen? Ja, dann kannst du mit dem Handy ein Foto machen und dann hast du das Foto schon drin und dann kriegst du dann fast nach Hause geschickt, deinen Personalausweis und du hast eine bestimmte ID. Also, da merkst du schon, dass wir aus Deutschland recht weit hinten sind. Und was Sensorik betrifft, das sind halt die asiatischen Länder meilenweit voraus. Also bei denen funktioniert ja autonomes Fahren schon, weil die ganzen Mobilfunk Standards dort etabliert haben. Die haben überall schon Sensorik aufgebaut. Natürlich ist dann immer fraglich mit Datenschutz, was in Deutschland möglich ist und im asiatischen Bereich auch, aber das, trotzdem sind die einfach viel, viel weiter. Also und da kann man schon so viel machen, aber uns hindert einfach auch tatsächlich diese Bürokratie. Wann darf ich wirklich was machen? Oft wissen die Leute auch nicht, wann man etwas machen darf.
Ja, das ist auf jeden Fall cool, wenn jemand auch proaktiv dann informiert wird. Ja, also oft guckt man ja vielleicht gar nicht drauf, ne? So läuft so mit dem Ausweis rum und dann, ups, ja, ist abgelaufen. Und auch bei den Ummeldungen, also was hier in Berlin für Wartezeiten sind, wenn sich jemand ummelden möchte, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und da würde man ja auch den Mitarbeitern was Gutes tun, wenn der Andrang so groß ist. Die können ja in der Zeit was anderes dann machen, ne?
Absolut. Also, vor allem, ja, also man muss ja wirklich die Bürgerinnen und Bürger als Kunden einfach sehen. Und dann würde auch, glaube ich, der Staat ein bisschen anders funktionieren. Aber was immer nur als eine Pflichtaufgabe gesehen wird, denkt man jetzt nicht, dass es das super toll gemacht werden muss. Aber ja, wir haben eine Abwanderung von Spitzenkräften, die jetzt nicht sagen, boah, wegen der Verwaltung gehe ich raus. Das ist halt dann eher Steuern und sowas. Aber wenn man halt auch eine saubere Verwaltung hat, dann sagen die Leute, ach cool, das funktioniert richtig gut, ich muss nichts mehr machen. Dann fühlt man sich auch wohler im Land. Und jeder ist genervt, wenn er einen Personalausweis beantragen muss, wenn er sich ummelden muss, wenn dann Familien mit finanzschwacher Struktur quasi auch ihre Gutschriften, zum Beispiel kannst du dein Mittagessen in der Schule, Kita, kannst du zurückerstatten, wenn du quasi zu wenig Einkommen hast. Das musst du erstmal nachweisen. Aber allein dieses Nachweisen ist schon super aufwendig. Wenn du quasi Bürgergeldempfänger bist, dann muss man erst woanders nachgucken und dann musst du vom Bürgergeldempfänger die Unterlage an das Amt schicken, dann sagen die, ach stimmt, das hätten die auch selber nachgucken können, aber das dürfen die teilweise auch nicht. Und dann müssen die sagen, okay, ich habe einen Wohnberechtigungsschein, ah, dann hast du auch noch, okay, dann kriegst du quasi das Mittagessen wieder zurückbezahlt. Also völlig
Also
unnötig,
ganz schön
also
umständlich
völlig
hier bei
unnötig.
uns. Ich glaube, so die jüngere Generation wird sich da auch an den Kopf fassen. Und ich meine, Smart Cities sind ja auch gut dafür da. Also du hast ja auch schon ein paar ökologische Beispiele jetzt genannt, ne? Das wird wahrscheinlich auch so die jüngere Generation Fridays for Future und so weiter auch, denke ich mal, begrüßen. Und letztes Jahr warst du beim Girls' Day unterwegs und hast dich ja da auch mit den Schülerinnen ausgetauscht. Ich denke mal, die werden noch mal eine andere Sichtweise, wie gesagt, haben. Was sagst du denn, wie können wir auch so die jüngere Generation mit einbinden, dass wir halt auch gute Lösungen, auch gute Smart City-Lösungen hier entwickeln und auch implementieren?
Ach, das ist tatsächlich eine spannende Frage, denn also jetzt bei dem Girls Deck kam das Thema Smart City hier auf, oder war ein Thema mit der Sensorik und sowas. Und ich habe einfach nur die Frage gestellt, ja, wie sieht denn euer Alltag eigentlich aus? Also ihr geht zur Schule, was macht ihr nach der Schule? Und sagt die eine, ja, ich bin immer auf dem Bolzplatz und die anderen, wir treffen uns halt danach, und dann sind wir natürlich kurz zu Hause. Und hier haben wir erstmal so mit der Verwaltung überhaupt keinen Kontakt. Das interessiert die ja überhaupt nicht. Alles macht Mama und Papa, das ist ja auch verständlich, mache ich auch für meine Kinder alles. Die würden jetzt nie auf die Idee kommen, proaktiv jetzt zu diskutieren mit der Verwaltung, hey, mich nervt das gar nichts. Aber was die halt haben wollen, ist dann schon so, die wollen schon eine saubere Umgebung haben. Die wollen schon, dass dann der Bolzplatz dann regelmäßig auch gewartet wird oder dass halt einfach eine grüne Wiese ist, dass die Schaukeln nicht kaputt sind, aber auch in der Schule, dass sie dann gefördert werden, beziehungsweise wenigstens richtiges Material haben. Da wird der Deutschen auch mal belächelt, weil wir quasi kaum digitale Ausstattung haben. Und da ist es dann schon so, die Jüngeren abzuholen. Es gibt Formate, wo du dann wirklich ins Klassenzimmer gehst und dann quasi wirklich Diskussionen führst zum Thema Digitalisierung. Da geht es ja auch um die Sensibilisierung, wie man mit sozialen Medien auch umgeht. Das heißt ja nicht nur, dass du ein Tablet hast und irgendwas drauf schreibst. Und da kannst du die jüngere Generation zum Beispiel bei Schulen ganz gut abholen, indem halt einfach auch das Konzept, Unterrichtskonzept angepasst wird, aber auch, dass dann die Verwaltung auch aktiv mit Beteiligungsformaten in die Schule auch geht, wo sie auch dann mitdiskutieren dürfen. Und immer wenn es gemacht wird, dann sagen, boah, richtig gut und sowas. Aber das wird meines Erachtens auch viel zu wenig gemacht, tatsächlich. Aber da hast du schon einen Hebel, was ich. Ja, eine Möglichkeit, aber das ist dann eher dann, sagen wir mal, eine Generation 20 plus, würde ich dann eher sagen, die dann über Apps dann einfach kurz Feedback geben. Da kannst du Stimmungsbilder dir eigentlich einholen. Es gibt von der Telekom die City Key App, da kannst du einfach drei Fragen, drei Antworten. Hast du irgendwo einen QR-Code im Bus, dann klickst du drauf, machst dann Feedback und dann hat die Stadt wenigstens schon einen Impuls, in welche Richtung es geht, tatsächlich. Und da hast du schon die Möglichkeit, auch jüngere Leute auch abzuholen. Und sagen wir mal, bei der Stadtentwicklung, beziehungsweise um das Leben. Also, Stadt ist ja, man sagt immer, der Nukleus des sozialen Lebens. Und das ist eigentlich das Spannende. Du wirst ja in der Gesellschaft dich ja wohlfühlen. Du wirst ja kein Außenseiter sein. In Großstädten ist Vereinsamung ein ganz großes Problem. Aber auch bei kleineren Städten, wo die Leute kaum rausgehen. Und du musst irgendwie dann schon als Stadt irgendwie eine Plattform schaffen, einen Platz schaffen, wo Leute sich treffen. Das heißt, in Vereinen, schöner Marktplatz, oder coole Spielplätze, die jetzt nicht nur für ein bis dreijährige sind, sondern auch für fünf bis achtjährigen. Genau.
Ja, das ist eigentlich eine einfache Lösung. Mal so ein paar Umfragen starten, die auch, weiß ich nicht, bei Instagram und TikTok und so streuen und dann
Ja,
das
genau.
wirklich auch mal auswerten und mit einbinden, ne? Und ich sage, ach, die jüngere Generation wissen eh noch nicht Bescheid, wir haben halt einen anderen Blickwinkel, das auch mit einbeziehen.
Ja, und die haben tatsächlich ziemlich viel Wissen. Also die, also meines Erachtens auch unterschätzt, also ich kenne es auch noch, als ich noch Teenager war, ja, die Jugend von heute, wurde ich auch mal so belächelt. Ich war jetzt auch nicht, kein Vorzeigekind oder irgendetwas. Also ich habe schon immer irgendwas anderes gemacht. Ich war nie im Durchschnitt oder irgendetwas. Man merkt, sagt, Gen Z ist faul und sowas. Das finde ich auch ein bisschen fies. Also natürlich hast du da faule Leute, aber die hast du auch in unserer Generation. Es sind einige Leute super faul. Die hast du aber auch mit 50-jährigen Leuten, die sind super faul. Also, es zieht sich schon immer durch. Die Leistungsbereitschaft. Ich glaube, die Leute sind schon bequemer geworden. Das vermute ich schon, weil halt einfach auch weniger Stress in den letzten Jahren. Also, wenn man sagt, von 1990 bis 2018 oder sowas hatten die Leute ja wenig äußere Stressfaktoren. Und dann kam halt Corona dazu, dann kam jetzt der Krieg dazu. Und das ist dann schon, was die Leute beunruhigt. Und das sind die nicht gewohnt. Weil du bist nie damit konfrontiert worden. Das ist, glaube ich, schon, dass die Leute bequemer geworden sind, aber weil sie nie in eine Situation reingekommen sind, wo sie sich haben beweisen müssen, wo sie sich haben Sorgen machen müssen. Das vielleicht, das würde ich noch mitgehen, aber dass sie jetzt irgendwie sich nicht einbringen wollen oder können, die haben halt einfach einen anderen Wunsch, sich einzubringen. Und die sagen auch, ich teile gerne meine Daten. Lernt mich kennen, aber dann erwarte ich auch, dass ich die Daten so nutze, damit ich auch einen Mehrwert daraus ziehe. Das ist dann vielleicht auf die Erwartungshaltung, auch wenn sie es im Kopf nicht so formulieren würden.
Ja, kann ich auch nur unterstützen. Also auch wenn ich so Nachwuchskräfte betreue, ob es du alle Studenten sind oder Auszubildende, die ja bringen auch mal frischen Wind rein und bringen auch mal eine neue Lösung, wo man selber nicht dran gedacht hat, sind aber teilweise auch viel schneller, ne? Weil sie halt auch die neuen Technologien viel schneller anwenden. Dann auch sagen, okay, dann gebe ich das mal schnell bei ChatGPT ein und hier hast du schon deine Lösung, gib mir die nächste Aufgabe. So, okay, ja.
Ja, genau. Das ist tatsächlich ja. Aber da merkst du auch immer, wie sich die Spreu vom Weizen spricht. Also, ich beschäftige ja auch viel mit KI, mache auch gerade so eine KI-Schulung mit richtig Prompten und sowas. Und da bin ich dem einen oder anderen dann schon was voraus, die auch jünger sind. Also, die fragen halt ChatGPT plump, aber du musst natürlich gewisse Strukturen einhalten, um wirklich gutes Feedback oder gute Antworten zu bekommen. Aber manche, ja, die haben verstanden, du musst quasi wie mit einem Praktikanten reden, der keine Ahnung von nichts hat. Und dann kriegst du dann schon gute Sachen auch raus. Und das haben einige Jüngere dann doch gut verstanden, ja.
Ja, kluge Fragen auch stellen oder präzise Anweisungen auch irgendwie da rein.
Ja, genau. Vor allem präzise Anweisungen, das merke ich auch bei meinen Posts.
Du hast vorhin auch was erwähnt, dass ihr ja verschiedene Partnerschaften habt und die sind ja auch nötig, denke ich mal, um da die Lösung zu erstellen. Was sagst du, wie kann das gut funktionieren oder welche Erfahrung hast du da gemacht mit diesen Partnerschaften?
Tatsächlich ganz unterschiedlich, ja. Also du hast jetzt in einem Smart City-Kontext, Bechtle positioniert sich ja quasi, wir sind so der Full-Service-Anbieter. Egal welche Lösung im Smart City-Kontext du brauchst, wir haben sie und wir helfen dir beim Einstieg in Smart City, aber auch bei der Implementierung und Betrieb. Wenn man eine positive Erfahrung gemacht hat, dass halt dann wir das Vertriebsnetz schon haben, wir haben Zugang zu vielen Kommunen, dass das schon gut genutzt werden kann. Aber im Gegenzug haben wir auch festgestellt, dass wir eigentlich nicht die richtigen Ansprechpartner haben. Also wenn du zum Beispiel eine Automatisierungslösung haben möchtest, um irgendwelche manuellen Aufgaben am Computer am Bot zu geben, dann ist der IT-Leiter nicht der richtige Ansprechpartner, weil der macht keine Fachverfahren. Der stellt ja nur die Infrastruktur zur Verfügung. Aber der Hauptamtsleiter oder das Amt für Organisation, Personal, Finanzen, Personal, die haben ganz viele Editieraufgaben und das sind die Ansprechpartner, weil die interessiert die Lösung halt wiederum auch nicht. Und dann ist es dann schon so, dass man dann von unseren Partnern lernt, die ja schon Fach-Know-how haben. Also die wissen genau, wie man mit den Leuten auch redet. Das habe ich ganz viel gelernt von den Partnern und sowas, wie sie mit den Leuten auch sprechen, ob du jetzt mit dem Tiefbauamt sprichst auch, die dann für Parkplatzsensoren zuständig sind oder mit den Stadtwerken oder mit dem Bauhof, die die Entsorgung übernehmen. Das ist ja eine ganz andere Wortwahl auch da. Und das habe ich durch die dann gelernt. Das war dann so eigentlich auch wieder gut für uns. Aber was bei diesen Partnerschaften ganz wichtig ist, man muss diesen Leistungsschnitt, also wer macht denn wirklich was, weil es ist jetzt für Bechtle jetzt auch nicht immer das Beste, quasi nur Durchlauferhitzer zu sein oder irgendetwas. Wir wollen natürlich auch eigene Leistung bringen, die wir auch erbringen können. Oder bei manchen Partnern gesagt, ja, verkauf mir meine Lösung, ich mache den Rest. Und das ist dann auch für Bechtle nicht immer so interessant, wo man auch sagt, nee, wir müssen schon einen ordentlichen Leistungsschnitt definieren. Und da entwickeln wir uns gerade alle hin, tatsächlich mit dieser Partnerschaft. Und unser USP ist einfach, dass wir schnell skalieren können mit Lösungen, dass wir die Vertriebsstruktur wirklich auch haben, aber auch dann, wenn sich das rentiert, auch Leute zur Verfügung stellen, die auch gewisse Implementierungsleistungen auch übernehmen. Aber das ist gerade dieses Kennenlernen, Verstehen, was man genau auch macht. Und das ist eigentlich tatsächlich auch ganz gut. Aber ein Schlüsselpunkt ist tatsächlich das Vertrauen. Also das ist, ich habe jetzt mit ganz, ganz vielen gesprochen. Also wir haben in unserem Ökosystem, glaube ich, auch über 40 Partner. Wir haben bestimmt mit über 60, 70 Unternehmen auch schon gesprochen, wenn nicht sogar mehr. Und auf Messen bin ich auch mal ganz untriebig. Ja, man darf sich da auch nicht übernehmen. Und man muss schon gezielte Partner auch dann finden, die auch zu einem passen. Und dann ist eben das Vertrauen auch nicht, dass man gleich einen riesen Monster-Partnervertrag macht mit Commitment, SLAs, dass da Juristen erstmal wochenlang dran sitzen und dann super viel Geld ausgeben. Dabei kommt kein Umsatz raus, weil vielleicht die Lösung doch nicht so gut ist oder wir es auch nicht geschafft haben, sie zu verkaufen, sondern hey, ich habe dein Lead gefunden, ein Kunde hatte Interesse, ich glaube, eure Lösung würde passen, dann lass uns das doch mal gemeinsam probieren. Und das ist auch, finde ich, wo man sagt, die Leute vertrauen mir, ich vertraue den Kommunen und natürlich klappt es halt mal und manchmal klappt es halt nicht. Aber das ist halt so ein Schlüsselfaktor, um überhaupt mal mit den Partnerschaften gut zu starten. Genau. Und wenn es dann wirklich in Masse geht, dann kann man dann Verträge auch schließen. Aber ja, so weit sind wir bei den meisten auch nicht.
Ja, glaube ich, dass da Schnelligkeit auch ein Punkt ist und dass da dann wieder rechtliche Hürden und so weiter das Ganze einfach weiter hinauszögern und das vielleicht auch so der Grund, warum wir halt noch so hinterherhängen im Vergleich zu anderen Ländern. Umso besser ist es ja, dass es ja Leute wie dich gibt und dein Team, die daran arbeiten, das auch zu verbessern. Ja, ist halt auch einfach nötig.
Ja, absolut. Also das macht ja auch Spaß. Also tatsächlich nicht nur, weil es super viel zu tun ist, weil einfach so viel Nachholbedarf ist, sondern weil es einfach auch, also es hat ja für mich auch eine intrinsische Motivation. Ich will ja lebenswerte Orte ja haben. Ich will mich ja mit Leuten austauschen, weil es eine schöne Umgebung ist und ich will mich nicht mit unnötigen Sachen beschäftigen, wie ein Gang zur Verwaltung oder ich möchte immer wissen, wo Parkplätze frei sind. Und das ist tatsächlich so meine Motivation dahinter, die dann auch steht. Leute zusammenbringen, geile Lösungen entwickeln für Orte, wo dann am besten alle davon profitieren, die in dieser Kommune sich bewegen, sei es ja auch Pendlerinnen und Pendler, Leute aus dem Ausland oder ähnliches. Das ist eigentlich das Spannende dann auch dabei. Und Deutschland ist ein cooles Land, das darf man nicht vergessen. Wir haben viel zu bieten. Und wenn man das dann einfach noch schön alles macht, dann kommen die Leute auch gerne zu uns. Dann hat man wieder eine gute Mischung und sowas. Das mag ich dann schon, ja.
Ja, also das merke ich auch bei dir, dass du es mit Freude machst, also sowohl bei deinen LinkedIn-Beiträgen als auch wenn wir uns jetzt so unterhalten, dass ja, dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist, die du da auch machst und du daraus auch ja, so Freude ziehst. Ne?
Ja, schon. Also ich mache dann auch mal einen Vergleich. Ich könnte jetzt nicht für einen Luxushersteller irgendwas arbeiten, wo nur ganz kleine Zielgruppe da ist, die dann irgendwie Einkommen größer als 50.000 Euro im Monat haben oder sowas. Das interessiert mich dann einfach null. Also, aber sowas ist dann schon, wo ich sage, okay, eine Lösung bringt vielen was, das ist schon cool. Ja.
Ja, dann auch mal so der Aufruf an die Zuhörer dann, also falls ihr einen coolen Workshop braucht und da auch ja an Lösungen tüfteln möchtet, dann geht doch gerne auf Nico zu, ne? Das darf ich doch so sagen.
Ja, klar.
Ich verlinke hier auch alles dann in den Shownotes und ja, dann werdet ihr da einen Workshop erleben, der Spaß macht und wo ihr auch ja Maßnahmen auch rausbekommt und Lösungen.
Ja, vor allem richtig gute Ergebnisse. Das ist immer das Wichtigste. Wenn du was in der Hand hast und sagst, boah, okay, da bin ich stolz drauf, dass ich das in 2, 3, 4, 5 Tagen erreicht habe, ja, was ich sonst in Wochen nicht geschafft hätte. Ja.
Ja, das finde ich auch immer einen wichtigen Punkt. Ich hatte letztens auch einen Teamworkshop und da meinte dann auch ein Teammitglied, ja, also wir bekommen hier immer Maßnahmen raus, die auch also griffig sind und wo wir gleich loslegen können. Und das finde ich gut. Ansonsten gehe ich eigentlich nicht gerne in solche Meetings rein, aber hier weiß ich, hier kommt was raus, an dem wir arbeiten können. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Kunst. Also wenn du das gut kannst, Workshops anleiten und da die Leute auch, ja, auch die kreative Freiheit auch zu lassen, dann ist das ja schon eine Kunst. Also.
Ja, und das Ganze noch mit Humor gepaart, das ist dann so die perfekten Workshops. Also Methodik, Empathie und Humor, das macht schon geile Workshops her. Also das liebe ich auch immer, wenn ich teilweise der Mitarbeiter von der Kommune auch auslache, weil sie selber merken, wie sinnfrei manchmal Prozesse sind. Und dann fange ich immer an zu lachen. Ich sage, das ist nicht euer Ernst. Schau mich immer so an, da lacht mich doch jetzt nicht aus. Und aber lachen sie auch meistens damit, weil sie verstehen, ich meine es ja nicht böse gegenüber denen, aber das ist einfach zu witzig, was da gerade gemacht wird, ja. Und
Ja, aber auch das, ne, die Probleme vielleicht mal mit auf eine humorvolle Art und Weise zu sehen, naja, okay, das merkst du jetzt selber, ne? Macht nicht so viel Sinn. Ja, cool. Ja, ich will zum Schluss noch auf deine andere Rolle eingehen. Du hast gesagt, du bist ja auch Führungskraft und hast auch gerade gesagt, Vertrauen ist so die Basis, so, ne? Wie ist es bei dir im Team als Führungskraft? Wie versuchst du da Vertrauen aufzubauen?
Eine gute Frage. Also tatsächlich, ich bin immer sehr offen mit dem, also ich erzähle dann von meiner Familie und alles, also ich bin auch sehr transparent, was quasi ich auch privat habe, was mich auch umtreibt und sowas. Und auf die Augengespräche hat sich dann auch mal irgendeine Anekdote oder irgendetwas. Und das wird auch dann wiedergespiegelt. Und so baut man das auf persönlicher Ebene, glaube ich, gutes Vertrauen auch auf. Aber auch bei den Aufgaben, also für mich ist das ja auch, ich habe jetzt die Lina seit 1,5 Jahren oder sowas bei mir im Team. Die Vinit hat jetzt im Januar angefangen. Und ich, also außer unser Steinmeier-Studium, was wir uns kennengelernt haben, habe ich jetzt eigentlich keine Führungserfahrung oder irgendwelche Seminare oder irgendetwas gemacht. Aber bei mir ist es einfach, ich bin sehr naiv in meinem Leben und ich lieber traue ich den Leuten was zu und falle auf die Schnauze und sage, okay, dann müssen wir das anders angehen. Ich verurteile sowieso niemanden. Jedenfalls nicht bewusst, also das Feedback habe ich noch nicht bekommen. Aber da ist es schon so, dass ich halt einfach die Aufgaben, ich überlege mal, könnte es die Aufgabe für die Person sein? Dann probiere ich das halt einfach auch aus, genau. Also ich kann schon gut einschätzen, wann vielleicht eine Aufgabe zu komplex, zu groß ist, dann würde ich das nicht machen, dann mache ich das natürlich noch selber. Aber bei mir ist es auch so, ich muss den Leuten vertrauen, weil ich auch manchmal zu naiv bin, nehme ich mir auch zu viele Aufgaben mit. Und ich sage, ja, das kriege ich noch hin, das kriegen wir noch hin, habe ich da noch eine Idee, die will ich dann auch noch ausarbeiten. Und dann bin ich, okay, das ist jetzt doch krass zu viel. Und dann muss ich die Aufgabe halt abgeben. Und dann bleibt mir oft nichts anderes übrig, außer den Leuten zu vertrauen. Mach bitte, erklär da den Kontext. Und dann schaue ich halt, was dann zurückkommt. Also, wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann möchte ich gerne nochmal drauf gucken, einfach, weil der Kunde mir auch wichtig ist. Und habe ich jetzt quasi in 1,5 Jahre großgezogenen Kunden. Das machen wir richtig Umsatz. Aber ich halt jetzt nicht, wenn es dann übernommen wird, dass es dann zurückfällt oder sowas. Aber auch da ist es dann auch so, dass mein Fehler passiert ist, weil ich eine Aufgabe übergeben habe. Aber dann habe ich auch die Person einfach nicht verurteilt. Also, die sind auch dazu da, um zu lernen. Und ja, ich mache selber genügend Fehler, dass ich niemand anders dafür verurteilen kann, wenn er einen Fehler macht. Und mir ist es dann schon wichtig, aus Fehlern auch zu lernen. Also die beiden zum Beispiel, die geben mir auch Feedback. Also das ist dann auch immer ganz schön. Wir machen auch unsere OKRs, haben jetzt dieses Jahr angefangen, und dann kriegst du dann auch zwischendrin Feedback. Und das ist tatsächlich dann auch für mich hilfreich und ich nehme Feedback nie negativ tatsächlich. Also solange es einmal mal respektvoll formuliert wird, dann ist das für mich auch alles fein. Ich glaube, so baut man also meines Gefühls auch Vertrauen auch auf, dass man es nicht verurteilt, Aufgaben gibt und einfach mal schaut, was zurückkommt und nicht im Detail genau sagt, ich möchte das so und so und so und so haben, sondern ich habe eine Struktur im Kopf, die gebe ich runter, ich sage, wie du es umsetzt, mir völlig egal. Und manchmal gefällt es mir halt nicht und manchmal gefällt es mir. Und wenn es mir halt nicht gefällt, dann sage ich, ja, das könnte man auch so und so machen. Und ich sage ja nicht, dass es mir gefallen muss, muss den Kunden gefallen. Und ich versuche mich immer in die Schuhe des Kunden auch zu setzen. Das merke ich dann schon, dass ich dann nicht versuche, oh, das ist jetzt, oh, das wäre schön. Und wenn man das so machen könnte, sondern bringt das dem Kunden was? Kann der Kunde das so verstehen? Aber ich habe quasi auch in meinem Personas im Kopf. Und das möchte ich auch mit den Leuten auch mitgeben. Und das, also bisher funktioniert es ganz gut. Also wir werden immer wichtiger, sagen wir mal, dafür, dass wir ein neues Geschäftsfeld sind. Ja.
Ja, wow, da war ja jetzt ganz viel drin. So nahbar bleiben als Führungskraft, auch abgeben, ja, das finde ich auch immer einen wichtigen Punkt, was abgeben und Freiheit in der Umsetzung lassen. Vielleicht würde ich es anders machen, aber ja, vielleicht ist die andere Lösungsvariante aber auch viel besser. Da hast du auch gesagt, Ziele setzen, ne? OKRs, das auch vorzugeben, dass wir nachhalten können. Okay, sind wir da auf dem richtigen Weg? Erreichen wir auch die Ziele? Und ja, Kundensicht einnehmen. Du hast schon gesagt, du hast ganz verschiedene Partner, mit denen du da zusammenarbeitest. Weites Feld an Leuten, die da auf dich zukommen. Und wenn du dann, ja, sagen wir mal, nur eine Gruppe da im Kopf hast und immer nur aus der Sichtweise irgendwas entwickelst, dann wird es nicht passend sein, ne?
Ja, genau. Und das, ja. Aber lerne ich auch mal stetig weiter, wie man das noch besser machen kann. Ja.
Ja, cool, danke für den Einblick. Ja, dann hast du schon unser Studium erwähnt. Das wollen wir den Zuhörern nicht vorenthalten. Woher kennen wir uns? Wir haben zusammen studiert, Masterstudiengang zusammen gemacht. War eine coole Zeit. Ist jetzt auch schon, oh Gott, 8 Jahre her. Ja.
Ist schon echt lange her, ja.
Da waren wir in Brasilien unterwegs und ja, das war auch verrückt. Da haben wir ja auch verschiedene Unternehmen irgendwie besucht. Ich kann mich noch an einen Unternehmer erinnern, Klärwerk, wo dann gesagt, oh, wir gehen jetzt das Klärwerk besichtigen. Und im Wunder, was jetzt kommt, dann war das nur so ein kleines Mini-Klärwerk und die waren wirklich stolz darauf, dass sie uns das da präsentieren. Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, stimmt,
Also,
ja.
das war auch was, wo ich mir so dachte, okay, die sind jetzt stolz darauf. Und dann hatten wir so gefragt, ja, was passiert da mit dem frischen Wasser jetzt hier? Ach, hier, das wird in diesen Dreckfluss reingeleitet. Also, ah ja, also da ist auch noch ganz viel Potenzial nach oben irgendwie. Da können bestimmt smarte Lösungen auch irgendwie helfen.
Ja, ich fand es so krass, waren ja auch auf den Reisfeldern, das fand ich richtig krass. Und das ist auch dann, wie ich dann, Nassim hieß da, glaube ich, auch, oder?
Ja.
Oft dort und er hat gefragt, er hat gesagt, ja, und dann wird das hier quasi alles geerntet und dann habe ich gesagt, mit was? Und dann siehst du, wie so quasi die alten Sicheln noch da sind, dass wir das wirklich noch alles per Hand dann auch machen müssen. Dann habe ich euch an, da weiß ich, das ist aber ganz schön anstrengend. Gesagt, er hat bloß so genickt und hat halt das aber unkommentiert dann gelassen. Und ich dachte so, krass, okay, ja. Also die sind natürlich stolz darauf, dass sie diese riesen Reisflächen auch haben. Aber da, ja, wie du schon gesagt hast, das Potenzial nach oben, dass denen das Leben auch erleichtert wird, weil das ist ja wirklich ein Knochenjob. Also, oder?
Ja, aber da vielleicht jetzt mal ein Positivbeispiel, weil ich vorhin ja auch so gesagt habe, Deutschland hinkt hinterher. Bei sowas sind wir dann vielleicht dann doch auf jeden Fall weiter vorne. Naja, genau, es war mal so ein kleiner Einblick noch in die Zeit so rein. Ja, also ich fand es super interessant, was du hier heute erzählt hast. Auch der Einblick in deinen Arbeitsalltag, wie du auch deine Workshops durchführst und ja, wie Smart Cities auch wirklich unser Leben verbessern können, auch Behörden irgendwie ja entlasten können und auch unser Leben irgendwie leichter machen können. Das nehme ich auch so für mich mit und wir sollten die jüngere Generation einfach mehr mit einbinden. Das nehme ich mir auch noch so mit.
Ja, definitiv. Was hat immer die Zahlen unsere Rente, aber das ist einfach auch unsere Zukunft. Also die gestalten ja auch noch mit. Und wenn wir das denen nicht zeigen, wie man gestaltet, ja, glaube ich, lässt man viel Potenzial auch auf der Straße liegen. Ja.
Ja, also vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, die Zuhörer werden da auch das ein oder andere für sich mitnehmen. Fragt uns da auch gerne nochmal, schreibt uns an. Wie gesagt, ist alles verlinkt in den Shownotes und ja, dann freuen wir uns auf euer Feedback. Natürlich auch den Podcast abonnieren, dass ihr die nächste Folge nicht verpasst, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.